Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Moin, moin, Philipp.
Moin, moin, Joshua. Und herzlich willkommen all unseren Zuhörern und Zuhörern. Und ein herzliches Willkommen zurück, Dominik A. Meyer. Schön, dass du wieder dabei bist, Dominik.
Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Schönen guten Morgen.
Ja, moin, moin. Und heute haben wir mal ein Thema, das so ein bisschen ans Plotten anknüpft. Es soll mal ums Worldbuilding gehen. Wir wollen uns miteinander unterhalten darüber, wie entstehen eigentlich spannende Science-Fiction-Welten? Was sind so Dinge, die man beachten sollte? Wie geht man so vor? Und das soll der Beginn auch für eine Serie von Podcasts zu verschiedenen Science-Fiction-Welten sein. Ja, und schön, dass du dabei bist, Dominik, um mit uns mal zu schauen, was ist eigentlich so die Herangehensweise, wenn es darum geht, neue Science-Fiction-Welten zu ergründen bzw. zu gründen, muss man ja sagen, weil sie entstehen ja quasi neu.
Ja, ich glaube, da erwarten uns großartige Dinge.
Ja, wenn du dich, also wenn du so hörst, Worldbuilding, was kommt dir denn als erstes in den Kopf?
Also das Erste, was ich eigentlich immer finde, mit dem man das Worldbuilding als Aufgabe vergleichen kann oder als Bild, wenn man es sinnbildlich macht, ist ein Fischteich oder vielleicht ein Aquarium sogar. Dass man eigentlich sagt, man hat hier diesen einen Ausschnitt. Mein Buch ist ja immer der Ausschnitt einer Welt mit einem Ausschnitt in der Zeit, in der etwas geschieht. Und ich finde, man kann es immer ganz gut mit dem Aquarium vergleichen, weil man im Prinzip auch da hat, man hat die kleinen Fische drin, man hat ein bisschen die Dekoration drin und es funktioniert. Es ist ein geschlossenes System, das funktioniert für sich. Aber man hat im Prinzip selbst in der Hand, wie man es alles gestaltet, was für Fische man reintut, wie die miteinander interagieren, natürlich auch in gewissen Bahnen. Aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, außer für diesem Aquarium gibt es ja auch noch was. Und jetzt ist es die Aufgabe von dem Autor zu sagen, okay, mein Aquarium ist so groß, es ist ein kleines Aquarium, ich habe bunte Fische drin, wie auch immer. Und ich finde, das ist eigentlich immer ein guter Einstieg, wenn man jemandem erklären will, wie ein Worldbuilding funktioniert. Weil dieses Worldbuilding hat den einen Zweck, es muss die Rahmenbedingungen für die Geschichte schaffen und ermöglichen, dass die Geschichte so funktioniert und wie ein Aquarium im besten Fall natürlich schön anzuschauen oder schön zu lesen in diesem Fall.
Und ist dann der erste Schritt für dich die Geschichte? Oder ist erst die Welt da und dann die Geschichte?
Das ist eine Frage nach dem Huhn und dem Ei, finde ich, weil es bedingt sich gegenseitig. Du kannst nicht jede Geschichte, also zumindest in meinen Augen, kann man nicht jede Geschichte in jedem Setting schreiben. Und man kann auch, oder auch andersrum, es gibt nicht jedes Setting, jede Geschichte her. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr düsteres Universum mir aufbaue, was wirklich abgrundtief kaputt ist, was korrupt ist, mit vielen Krankheiten, wo wir uns auch schon wieder im Bereich der Dystopie bewegen, würde ich jetzt da keine unglaublich lebensfrohe Geschichte reinbringen. Das kann man natürlich durchaus machen. Die Frage ist, wirkt es dann so? Oder hat man da nicht besser ein anderes Szenario dafür? Deswegen würde ich schon sagen, wenn man den ersten Schritt macht, wie man jetzt seine Geschichte erzählen will, muss man sich natürlich überlegen, passt es zu diesem Universum, zu dieser Atmosphäre, die ich mir vorstelle? Und wenn nicht, muss ich das Universum ändern oder die Geschichte? Es sind manchmal bloß kleine Änderungen. Sogar manchmal, wenn man schreibt selbst, dass es vielleicht der Wortlaut ist, den man vielleicht ändern muss oder die Art, wie man jetzt Sätze aufbaut. Das sind manchmal wirklich kleine Änderungen, die eine große Wirkung in der Atmosphäre entfalten können. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also für mich persönlich steht das nicht das eine oder das andere am Anfang, sondern es ist eine gemeinsame Entscheidung.
Ja, kann ich nachvollziehen. Joshua, du wolltest was sagen.
Ja, mir geht das auch so. Also ich bin ja gerade jetzt auch dabei, eine neue Military Science Fiction Serie aufzubauen. Und da hatte ich am Anfang eine Idee eigentlich nur von einer Szene, die mir so im Kopf kam. Und dann habe ich gemerkt, auch weil wir ja schon wussten, dass wir diesen Podcast-Termin haben, habe ich mehr darüber nachgedacht, wie ich diese Schritte jetzt gerade gehe und gemerkt, dass das wirklich Schritt für Schritt geht. Also ein Schritt in der Story ist automatisch ein Schritt im Worldbuilding und andersrum. Also ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich die Szene habe, dann brauche ich dies und jenes. Da muss ich gucken, okay, Military Science Fiction, wie sind die Flotten überhaupt aufgebaut? Ich wusste, dass ich zwei Parteien brauche, damit die Szene funktioniert. Wer sind die Parteien? Wie sind die hierarchisch aufgebaut? Muss ich dann ja klären. Das sind so, also wenn man eine Szene beschreiben will, wie die miteinander umgehen, die handelnden Personen zum Beispiel, muss ich auch wissen, was ist die was sind die Gebräuche in dieser Welt? Was sind die, was ist die Etikette in der Flotte und warum ist die so? Also ist die zum Beispiel aus einem monarchistischen System aufgebaut oder aus einem demokratischen, dann werden sie sich definitiv ganz, ganz anders anreden und auch eine andere Sprache verwenden. Und so habe ich gemerkt, dass eigentlich bei jeder Detailentscheidung für das Plotten immer die, das Worldbuilding quasi das Fundament von allem bildet. Und so ist es auch, dass ich dann jede Ausarbeitung von einer Szene oder von einem ganzen Handlungsbogen, dass ich da immer gleichzeitig parallel im zweiten Dokument schreibe und da dann Notizen mache, was das für das Worldbuilding bedeutet. Und später ist dann auch andersrum so, dass ich, wenn ich mir das Worldbuilding angucke, ich natürlich Szenen dann vielleicht nicht schreiben kann, wie ich sie vorhatte, je weiter das fortschreitet, weil ich das Worldbuilding dann nicht kaputt machen will. Und so ist das immer, wie Dominik schon sagte, so ein Hin und Her, wo man gar nicht so richtig sagen kann, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Und das ist so ein sich gegenseitig bedingen, sage ich mal.
Ja, ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, Joshua, das schreibst du ziemlich gut, dass man das so vorantasten und zu schauen, wie bedingen sich die Szenen gegenseitig. Und ich glaube, es ist immer so, als würde man im Prinzip über die Steine über einen kleinen Bach drüber hüpfen. Wenn man es gut macht, dann bleibt man trocken und kommt irgendwann auf der anderen Seite an. Aber es kann halt auch mal sein, dass man abrutscht und mit einem Fuß im Wasser landet. Das merkt dann auch oftmals der Leser, okay, hier in der Szene hakt es jetzt ein bisschen oder das Kapitel hakt ein bisschen, es passt nicht so gut. Oder wenn man es ganz versaut, dann rutscht man ab, liegt im Arsch drin auf gut Deutsch. Und es ist wirklich so ein bisschen drüber hüpfen. Man guckt immer, vielleicht hat man noch mehr als einen Stein zur Auswahl, um auf die andere Seite zu kommen. Aber letzten Endes ist es immer eine gewisse Vorgabe, wo man sich als Autor überlegen muss, wie komme ich von meiner Szene, in der ich gerade bin, zu einer nächsten Szene und bedinge dabei im besten Fall natürlich noch das, was danach kommt.
Ja. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dieses Schritt für Schritt vorgehen, sozusagen von, ich habe eine Szene, mit der ich starte oder ich habe so eine Grundstruktur aufgebaut, habe da drin ein paar Kapitel geschrieben. Da will ich jetzt nicht wieder unsere Plotter- und Penzer-Diskussion, die wir schon im Podcast übers Plotten hatten, aufbringen lassen. Aber wie sehr seht ihr das als, wie soll ich das sagen, als Chance für eine gute Geschichte, dass die Welt einen Rahmen vorgibt, der es auch einengt? Und wie sehr seht ihr das im Gegensatz dazu auch als Einschränkung der Kreativität?
Fang ich mal an, Joshua, oder willst du was?
Gerne.
Ich glaube tatsächlich, dass es eine Frage oder beziehungsweise eher ein Szenario, mit dem fast jeder Autor früher oder später mal in Berührung kommt, dass man gerade am Anfang eine Geschichte erzählen will und hat unglaublich viele Ideen und versucht, die alle unterzubringen und überlastet und überfrachtet eine Geschichte eigentlich in einem Ausmaß, das der Leser so eigentlich auch nicht mehr tragen will. Also ich weiß von mir selbst, dass ich es am Anfang gemacht habe. Ich weiß auch von einigen Kolleginnen und Kollegen, dass sie es auch diese Erfahrung schon gemacht haben. Und man kommt als Autor irgendwann auch an den Punkt, wo man das entweder beigebracht bekommt von seinen Lesern oder Kollegen oder selbst die Erkenntnis erlangt, ich muss meine Geschichte und auch meine Welt in gewisser Weise entschlacken, weil letzten Endes habe ich ein begrenztes Volumen zur Verfügung, um das zu erzählen. Und es muss in dem, was ich erzähle, lieber hat man wenig, was gut ist und was Sinn ergibt und dann einfach den Leser auch tatsächlich abholt, als im Prinzip so 50 Sackkarren hinter sich herzuziehen mit Informationen, die zwar nett sind, die auch für sich genommen vielleicht nette Ideen sind, aber die vielleicht in einem anderen Buch, in einem einstelligen Buch besser aufgehoben werden.
Ja, wenn ich die Frage jetzt mal aus rein schreiberischer Perspektive betrachte, kann meiner Meinung nach das Worldbuilding, wenn ich das jetzt schon weit vorgegeben habe, durchaus eine Hilfe sein bei der Kreativität. Also ich stelle mir das immer wie so einen kreativen Trick davor. Wenn ich jetzt meinetwegen bei Band 3 bin in meiner Reihe und habe ein paar Ideen für Szenen oder für Entwicklung in der Story und ich merke, das passt hier und da nicht von dem Worldbuilding, dann kann das echt dabei helfen, die Ideen so ein bisschen einzugrenzen. Zu gucken, okay, nach welchen Spielregeln muss ich überhaupt spielen? Und ich weiß, ich habe die und die Regeln aufgestellt. Das heißt, an die halte ich mich dann auch. Und das kann dann helfen, so ein bisschen stromlinienförmiger die Geschichte zu erzählen. Deswegen sehe ich das beim Schreiben dann nicht so sehr als Eingrenzung, als selbst auferlegte, sondern eher als so eine, ja, so eine Hilfe, um in die richtige Richtung zu marschieren. Und ja, dementsprechend finde ich es dann doch ganz gut, wenn ich möglichst viel vom Worldbuilding ausgearbeitet habe.
Also das ist jetzt ein Punkt, da divergiere ich, glaube ich, ein bisschen. Wir hatten es ja, ich meine, wir machen jetzt nicht die Plotter- und Panzer-Diskussion auf, das vermeiden wir jetzt, aber du weißt ja, dass ich deutlich weniger ausgeprägt plotte als du. Ich lasse mich tatsächlich beim Schreibprozess ein Stück weit auch immer von den Szenen und den Charakteren leiten und schaue, was ich jetzt brauche, um voranzukommen. Aber für mich ist da auch sehr ähnlich, dass ich sage, okay, ich habe diese Welt, die ich erschaffen habe, die ich erzählen möchte und die mir dann auch im Prinzip links und rechts die Markierungen vorgibt, was ich jetzt tatsächlich in diesem Bereich machen kann. Und ich finde aber, man kann ein Stück weitergehen noch und sagen, letzten Endes, die Welt, in der eine Geschichte spielt, ist einerseits richtungsweisend, andererseits ist aber trotzdem Kulisse. Und ich finde, man merkt, wenn man, also in der Science Fiction nicht unbedingt so stark, aber ganz stark in der Fantasy merke ich, wenn ich da was lese, es gibt einen großen Cut zwischen Autoren, die vor allem die Geschichte erzählen wollen, und es gibt Autoren, die wollen vor allem ihre Welten erzählen, ihre Welten beschreiben. Und ich glaube, ein tolles Beispiel dafür ist Tolkien, den ja jeder hoffentlich kennt, der auch immens, immens viel geschrieben hat zu seiner Welt, der die immens ausgearbeitet hat, aber die allerwenigsten Leser, oder ich sag mal so, mittlerweile die allerwenigsten Menschen, die mit diesem Franchise in Berührung gekommen sind, kennen diese in all ihren Details. Und ich glaube, das ist eine Gegenüberstellung, der man immer wieder begegnet, der man auch beim Schreiben immer wieder begegnet. Wo man sich auch fragen muss, möchte ich jetzt vor allem gerade diese Welt erzählen? Ist die Welt gerade eigentlich mein Protagonist oder ist die Welt nach wie vor die Kulisse, in der meine Protagonisten handeln?
Das ist jetzt nicht ganz an dem Punkt des Themas, aber ich finde das gerade eine spannende Sache. Tolkien ist ja nun schon ein Autor etwas älteren Datums. Mir fällt, wenn es um Worldbuilding und umfangreiches Beschreiben der Welt geht, dann auch gleich immer Karl May ein. Beide hatten so einen Hang zu sehr, sehr umfangreichen Beschreibungen, was ja aber Sachen sind, die man heute viel, viel weniger findet, oder? Also mein Eindruck ist, dass so die Bereitschaft der Leserinnen und Leser, so umfangreiche Welten sich zu erlesen über viele Seiten, in denen die, ich sag mal so, Action ein bisschen zurücksteht, dass die Bereitschaft dafür viel, viel geringer geworden ist und es das viel weniger gibt. Wie seht ihr das?
Man kennt ja alles schon. Es war ja im Prinzip, die meisten Beschreibungen waren in irgendeiner Form schon da. Jeder hat schon, der Science Fiction liest, sehr viele Beschreibungen von Raumschiff-Interieuren gelesen oder von Raumstationen oder von fremden Planeten. Es war rein konzeptuell eigentlich alles schon mal da. Und man muss sich auch als Autor dann ehrlich genug gegenüberstellen, um zu sagen, ich kann das Rad an der Stelle nicht neu empfinden. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier ein Raumschiff mit einer geschwungenen Form oder mit einer eckigen Form, kann das unter Umständen schon reichen, das vermitteln, was man erzählen will.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Science Fiction, so ist wahrscheinlich für andere Bereiche auch, ich stelle mir das immer wie so ein Gemälde vor, wo an jedem Teil schon Farbe ist. Und man hinterlässt dann irgendwo einen Kleck, aber das ist dann immer ein Bereich, der schon eine Farbe vorgegeben hat. Also es ist ganz, ganz schwer, da noch also wirklich ganz neue Aspekte reinzubringen. Und wo denn der Unterschied besteht zu den älteren Werken, meiner Meinung nach, ist tatsächlich die Art des Auserzählens, also das, wie ich das Ganze ausbreite. Das sehe ich tatsächlich auch. Also einen Peter F. Hamilton, der wirklich eine super detaillierten Weltenbau hat, und ganz viele Details vermittelt, bevor überhaupt die Handlung losgeht, das gibt es immer, immer weniger. Und ich glaube, das liegt ganz simpel an der zwangsweise niedrigen Einstiegshürde, die Bücher heute brauchen. Also ich glaube, durch die ganze Streaming-Kultur ist die Toleranz für einen langsamen Einstieg gesunken. Und deshalb geht es irgendwie immer in Medias Res sofort. Und es ist nicht mehr so, man sagt, okay, also ich erinnere mich noch früher, dass ich immer dachte, okay, 200 Seiten sind so der Start vom Buch und dann geht es langsam los. So, das war irgendwie total normal. Und
das war die 100-Seiten-Regel. Du musst jedem Buch 100 Seiten Chance geben, bevor du entscheidest, ob es überhaupt lesbar ist oder nicht, weil das ist immer noch das Worldbuilding.
Ja.
Ja.
Und das ist auch die nette Variante. Also bei einem Hamilton oder beim Robert Jordan, da kommt man nicht, definitiv nicht mit 100 Seiten aus. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, erwartet einen halt ein großartiges Worldbuilding, das halt einfach diese Zeit braucht. Und ich glaube, das geht durch die, ja, ich weiß nicht, ob es die geringere Aufmerksamkeitsspanne ist, aber die geringere Bereitschaft, sich auf was einzulassen, was nicht sofort Action bedeutet.
Weil natürlich auch Zeit.
Kann auch gut sein, klar.
Ja.
Gar keine Frage.
Wenn ich da kurz einhaken kann, ich habe zum Beispiel auch ich würde durchaus behaupten, meine Lieblingsbuchreihe, die ich bisher überhaupt gelesen habe, ist absolute High Fantasy, total episch. Ich kann es heutzutage nicht mehr lesen. Das sind die Bücher der Wahrheit. Das sind, glaube ich, 4 Bücher von Dawn Cook, einem amerikanischen Autoren. Da hat jedes Buch hat über 1000 Seiten, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist langsam, es ist detailliert, es ist wirklich in jeder Hinsicht episch und manchmal passiert auch wirklich kapitellang gar nichts. Und die Charaktere machen eigentlich auch nicht viel aus, sich zu unterhalten und nachzudenken. Und als ich das damals gelesen habe, war ich wirklich geflasht, weil es eine Welt war, die mir unglaublich viel gegeben hat, um einzutauchen, die mich auch wirklich abgeholt hat, die mich auch mit ihren Details und der Detailverliebtheit auch wirklich begeistert hat. Aber ich habe mir dann auch lang vorgenommen, irgendwann, ich meine, es ging dann irgendwann in der Schule nicht mehr, weil ich zu wenig Zeit hatte. Ich habe mir vorgenommen, irgendwann, ich lese nochmal. Und es war jetzt letztes Jahr soweit. Da habe ich mir die Bücher aus meinem Kinderzimmer abgeholt bei meinen Eltern und wollte nochmal lesen und es ging nicht. Es ging nicht. Ich habe ein paar Seiten geschafft, wo ich mich aber auch wirklich zwingen muss, wo ich dann auch da war, okay, ich bin jetzt hier abends, ich meine, ich habe 2 Kinder, ich arbeite Vollzeit als Autor, wo ich dann abends mich hingesetzt habe und gesagt habe, nee, wenn ich das jetzt anfange, ich bin ja hier monatelang beschäftigt, bis ich das durchgelesen habe und bis ich diesem Buch auch den Raum eingeräumt habe, den es braucht. Und ich glaube, das geht vielen Lesern heutzutage auch so, weil Lesen gerade von E-Books sich oftmals in eine gewisse Pendelzeit reinfügt, dass man morgens in der Bahn sitzt oder im Bus oder sonst irgendwie einen kurzen Zeitraum überbrückt und deswegen auch in dieser Zeitraum eigentlich die Erfahrung des Lesens so haben möchte, dass man was draus mitnimmt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier kurz meinen Schuss Action oder meine Nase voll Gefühle. Ich habe das, was ich will. Und das ist, glaube ich, heute ein viel, viel wichtigerer Punkt als früher. Früher hatten die Leute, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, mehr Zeit oder auch mehr den Willen, sich die Zeit zu nehmen, um hinzusitzen und zu lesen.
Sorgt das dafür, dass wir immer schmalere Welten entwickeln?
Nee, konkreter. Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie in der Kunst vielleicht, dass man sagt, okay, man hat hier irgendwann die Romantik, man hat diese wirklich unheimlich detaillierten, epischen Gemälde und alles Mögliche. Und dann kommt aber irgendwann vielleicht auch Surrealismus, aber irgendwann wird es auch konkret. Und ich glaube, wir als Autoren haben auch die Pflicht, die Zeit unserer Leser zu schätzen. Und es ist mir ganz wichtig, wenn ich ein Buch schreibe, ich will jetzt meinen Leser nicht langweilen. Und die Frage ist halt immer, da sind wir jetzt ja eigentlich bei dem, was wir gerade eben schon besprochen haben, wenn der Leser das sowieso schon kennt, warum soll ich es ihm nochmal erzählen? Wenn ich jetzt, man muss sich auf das fokussieren, was man für seine Geschichte braucht und was man vielleicht für sich persönlich ausmacht, das ist jetzt neu, das möchte ich erzählen. Aber es bringt jetzt keinem Menschen was, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Deep Space Nine-artige Raumstation hier beschreibt, wo ich genau weiß, mein Science-Fiction-Klientel kennt das bereits. Die freuen sich sicher auch, wenn ich da mal was beschreibe, aber ich denen sage dazu, ich habe hier ein paar Alien-Rassen, die haben ihre Marktstände, die haben von mir aus ihre Stationen wie in der Citadel von Mass Effect, dann noch ein paar so Sachen. Man hat ja im Prinzip den ganzen Baukasten mit Möglichkeiten, da was aufzubauen in der Welt. Das gab es ja alles schon. Und ich denke, man kann das dann ein Stück weit auch schon voraussetzen und kann sich dann auf die Dinge konzentrieren, die für die eigene Geschichte die Selling Points sind. Das, was sie in deinen Augen besonders macht.
Also ich würde sagen, dass die größtenteils schon schmaler werden, die Welten von dem, was wir heute lesen. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an dieser Hektik, die du beschrieben hast, Dominik. Aber es gibt rühmliche Ausnahmen. Ich glaube, die Schwierigkeitsgrad ist einfach höher geworden, eine konsistente, breite Welt aufzubauen, in der sich Leser zu Hause fühlen, irgendwann. Ein gutes Beispiel ist George Martin mit Game of Thrones. Das fand ich einen super Weltenbau. Da hatte ich früh das Gefühl, okay, ich weiß ungefähr, wo welcher Teil des Landes ist, wie die sich ungefähr verhalten, wie die Unterschiede sind in der Kultur der jeweiligen Königreiche. Und ich hatte immer diesen Sense of Place, also wo ich bin, wie sich das da anfühlt und so. Und das fand ich großartig. Und trotzdem ging das Buch, obwohl das ja bis auf den Prolog relativ langsam losging, war das wie so ein Sog, das der erste Band. Also wo ich dachte, okay, da fließt man förmlich durch. Und trotzdem hat man diese großartige Welt. Und ein anderes Beispiel ist auch das Commonwealth von Peter Hamilton. Der hatte ja schon mit dem Armageddon-Zyklus meiner Meinung nach den besten Weltenbau im Science-Fiction hingelegt. Wo ich wusste, okay, es gibt die verschiedenen Fraktionen, also auch mit den Edeniten und den Adamiten, das war eine großartige Idee, wie es das so aufspaltet mit christlichen Technologiebefürwortern, die keine Genetik wollen, also keine genetischen Veränderungen wollen, die Edeniten, die genau das Gegenteil machen. Und dann ist das so ein bisschen wie so ein kalter Krieg, aber man arbeitet zusammen und das war irgendwie cool, weil man hat diesen Konflikt, der ja in den Büchern erst ganz, ganz langsam eine Rolle gespielt hat. Also am Anfang war das ja einfach nur, ja, okay, die können sich nicht so richtig auf den Pelz spucken, aber handeln miteinander und so weiter und so fort. Und später wurde das dann immer, immer relevanter. Das war einfach cool. Und da war es ja noch so, dass es sehr langsam losging und dachte ich, okay, das Ganze kam zu dem Preis, dass es langsam ging. Aber beim Commonwealth, was dann ja später kam, auch deutlich später, wenn ich mich richtig erinnere, da war ja, glaube ich, noch Pandora Star dazwischen und so, das war halt wieder großartig und war wirklich komplett anders. Also ein ganz anderer Zukunftsentwurf. Und klar gibt es, also es ist ein Genre, die Science Fiction, die selbstreferenziell ist, wenn es um Raumbeschreibung und so weiter fortgeht. Aber man hat ja noch sehr, sehr viel Spielraum bei der Beschreibung der Politik, der verschiedenen Kulturen, der Moral oder der Ethik, die später eine Rolle spielt, wie es das Ganze aufbaut und welche Konflikte herrschen. Und ich glaube, da gibt es schon noch relativ viel Spielraum. Und wenn ich jetzt mal überlege, heutige Welten und frühere, wo das Schreiben noch langsamer war, sind diejenigen, die sich mir am meisten ins Gedächtnis gebrannt haben, tatsächlich die einen eher schleppenden Story-Anfang hatten und dafür die breite Welt. Also beste Beispiele in meinen Augen ist Rad der Zeit. Meiner Meinung nach ist der beste Fantasy-Zyklus, der je geschrieben wurde, und es war super langsam und aber so detailliert die Welt, dass ich genau wusste, wenn Robert Jordan eine Frisur beschrieben hat, dann wusste ich, der kommt aus Kerien oder er kommt aus Andor oder er kommt aus Tier, und ich wusste es an der Art, wie die sprechen, also wie die Dialoge geführt wurden. Ich wusste sofort, wo ich die Person verorten muss. Und das hat er ganz, ganz klug gemacht, indem er Dialekte im Prinzip eingebaut hat, was sie für Sprachfehler vielleicht haben und so weiter. Und das war einfach absolut großartig, weil jeder Konflikt, der dann später darauf aufgebaut wurde, hat Tiefe. Und ich wusste immer, ah, verdammt, ich kenne die Leute von da, ja, und ich weiß, wenn die jetzt einen Krieg ziehen gegeneinander, das ist irgendwie blöd, und das war sofort ein absolutes Mitfiebern. Und wenn man noch ein Beispiel gestattet ist aus der Fantasy, wir müssen hier über Fantasy reden, aber von Ted Williams, die Saga der großen Schwerter.
Ja.
Das war 200 Seiten original auf diesen Bibelseiten, wenn ihr euch daran erinnert, das waren diese ganz dünn bedruckt mit irgendwie 3 Punkt geführt. 200 von diesen Bibelseiten ist einfach nichts passiert. Wir hatten den Simon in der Burg, der dann durch dieses endlose Labyrinth der Höhlensysteme unter der Burg geflohen ist, und das hat sich
durch die Dunkelheit,
ja,
was ja die Wahrnehmung und dessen, was man schildern konnte, noch weiter reduziert hat, ne?
Ja, ich meine, es war irgendwie langweilig, aber man tebte ja trotzdem an den Seiten. Und ich weiß nicht, wie Pat Williams das geschafft hat, in der absoluten Dunkelheit 100 Seiten zu füllen mit Beschreibung. Das allein macht ihn schon zu einem Meister, glaube ich.
Kunst.
Aber das war dann auch, das war eine Welt, die war total konsistent, die hat sich absolut glaubwürdig angefühlt, und ich weiß heute noch, wo da welches Königreich ist und wie die ungefähr ausgesehen haben, und das bleibt dann einfach. Und ich glaube, die Hürde ist höher, aber der Effekt hält länger an.
Weil ich da anknüpfen dürft, weil ich finde, du hast da einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das ist nämlich in meinen Augen ein großer Vorteil von Science Fiction und Fantasy, dass wir in der ersten Ebene unsere handelnden Protagonisten haben, die Charaktere, die tatsächlich die Handlung vorantreiben. Wir haben ganz hinten, haben wir die Welt, die Königreiche, die Planeten, was auch immer du jetzt hast. Aber dazwischen hast du diese Völker. Und ich glaube, das ist ein Bonus, das ist ein Vorteil, den man kaum überschätzen kann. Weil man sieht es bei Tolkien, um nochmal die Fantasy zu bringen, im Prinzip Tolkiens Beschreibung von Elfen, Zwergen, Menschen, diese Trikolor der Fantasy-Rassen, die hält sich ja bis heute. Das ist ja absolut Standard. Du hast ein Videospiel an Fantasy, du hast Elfen, Zwerge, Menschen. Oder Gnome. Und diese handelnden Völker, ob du jetzt verschiedene Völker auf einem Planeten hast, die sich eben mit Königreichen gegenseitig an die Kehle gehen, oder ob du verschiedene Alien-Rassen hast, das macht unheimlich viel aus, weil du da so viel mehr Leben reinbringen kannst. Und es ist in meinen Augen was, das ganz, ganz klug eingesetzt werden kann. Wenn man zum Beispiel jetzt mal hier auf Star Trek geht, mit dieser großen, großen Idee von der gemeinsamen Schöpfungshintergrund, wie auch immer, fällt mir gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, wie es heißt. Aber dass man im Prinzip sagt, diese ganzen Rassen, die menschenähnlich aussehen. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, ich bin jetzt neu mehr klug, das war damals halt einfach das Budget für die Kostüme. Aber dass man sagt, in meinem Story-Universum habe ich da einfach diese größere Schöpfungsgeschichte im Hintergrund. Das ist was, das auch sehr, sehr klug eingesetzt werden kann. Dass man diese Völker auch als handelnde Akteure mit reinnimmt.
Keine Spermie, meintest du, ne?
Genau, genau.
Jetzt würde ich gerne mal so von einer allgemeinen Betrachtung so ein bisschen gucken, um im Bild vom Aquarium zu bleiben. Was sind denn so die Eckpfeiler des Worldbuildings, sprich, über welche Themenbereiche sollten wir uns im Science Fiction beim Worldbuilding immer Gedanken machen? Also Beispiel, ne, was bei mir immer ganz oben auf der Liste steht, Frage von Technik. Ne, auf welchem Technikstand ist man, wie hat sich Technik entwickelt? Also solche Säulen würde ich gerne mal mit euch sammeln und gucken, was fällt da jeweils drunter, was sind so die Dinge, die für diese Säulen wichtig sind, sich anzuschauen.
Also ich glaube, die Technik ist sicherlich das Wichtigste für jeden, der Science Fiction liest, weil das ja das entscheidende Momentum ist, dieser Geschichte, dass man diese fortgeschrittenen, vielleicht auch aktuell unrealistisch erscheinenden Technologien hat, die sich ja, wie man in der gegenwärtigen technologischen Entwicklung sieht, auch manchmal als tatsächlich machbar herausstellen. Man will ja da auch ein bisschen träumen, wohin die Reise geht. Ich persönlich finde auch immer den Bereich Gesellschaft und Politik sehr wichtig, gerade wenn man sich natürlich in einem irdischen Szenario bewegt oder grundsätzlich mit Menschen, auch von mir aus in der Kolonie, dass man einfach schaut, okay, wie, wenn das Rad der Zeit voranschreitet, was für Narben hinterlässt es in unserer Gesellschaft, in unserer Spezies und wie reagieren wir darauf? Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant zu sehen. Auch einfach, ist der Mensch dann tatsächlich das Wesen, das wir heute kennen, oder ist das, was wir als Menschlichkeit heutzutage beschreiben, in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr so viel wert? Was für mich persönlich auch immer super spannend ist, weil ich es einfach sehr gern lese, sind Erstkontaktszenarien, also außerirdische Lebensformen. Wie werden die eingebaut? Ich bin da auch ein großer Fan von der Idee, wie in Star Trek vorkommt, dass es einfach so eine gemeinsame Schöpfungsgeschichte gibt, dass es auch einen Zusammenhang gibt, dass es einfach nicht nur fremd ist, weil die Gegenüberstellung von das Eigene und das Fremde, das ist immer relativ einfach. Ich finde, wenn man Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften aufzeigt, das hat immer noch eine ganz andere innerliegende Spannung und ein ganz anderes Konfliktpotenzial. Also deswegen würde ich sagen, was noch Gesellschaft, Politik und die außerirdischen Lebensformen sind auch noch wichtig.
Ja, ich würde auch die Technik an erster Stelle stellen und da die Frage nach FTL oder nicht. Also gibt es überlegt schnelle Reisen oder gibt es die nicht? Und das ist so eine absolut wegweisende Entscheidung dafür, was man als Autor überhaupt darauf aufbauen kann. Weil sonst sind wir halt, also wenn wir keine Überlichtgeschwindigkeit haben, dann sind wir halt auf Sonnensystem begrenzt oder halt auf Sonnensystem und riesige Generationsschiffe, die 1000 Jahre bis zum nächsten System brauchen. Das ist die erste Frage und daran schließen sich dann alle anderen im Prinzip auch an. Also dann ist die Frage, haben sie Außerirdische getroffen oder nicht? Und wenn man das beantwortet hat, kann man sich fragen, okay, wie sieht eine Gesellschaft aus in Zukunft, die überlegt schnell reisen kann und die außerirdisches Leben kennt? Also wie verändert uns das? Und das dann in die Zukunft zu denken, wie müsste dann die Gesellschaftsstruktur aussehen oder wie könnte sie aussehen? Auch dann zu gucken, was für Technik muss sich überhaupt entwickelt haben, um so weit zu kommen, dass man zu anderen Sternen reisen kann. Das ist ja ein ganzer Rattenschwanz an Technologien, der dafür erforderlich ist. Es hört ja nicht beim Antrieb auf. Und das sind, glaube ich, so die Eckpfeiler, an denen man sich langhangeln kann, wo man dann gucken muss, okay, wir haben das, was brauchen wir dafür? Und dann geht sofort so eine ganze Tür auf, zu ganz, ganz vielen Räumen, in die man gucken muss für das Worldbuilding. Ja, und deswegen glaube ich, dass die Leiter, auf der man hochklettert beim Worldbuilding, ist auf jeden Fall in der Science Fiction die Technologie.
Ich habe das ganz spannend, dass du gleich FTL angesprochen hast und meine Notizen, die ich mir so für diese Folge gemacht habe, taucht das unter Technik auch gleich auf. Allerdings erst als zweites, aus meiner Sicht, stünde erstmal die Frage, überhaupt Raumfahrt ja oder nein? Also weil FTL ist ja nur dann eine Frage, wenn ich eine Science-Fiction-Welt mit Raumfahrt beschreibe. Es sind ja auch Science-Fiction-Szenarien ohne Raumfahrt denkbar.
Also stimmt, guter Punkt. Also es ist natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es Raumschiffe gibt.
Aber da finde ich, ich kriege da gerade so ein Bild wie von so einem Tech-Baum in sämtlichen Computerspielen dieser Welt, wo man irgendwie so Sachen entwickelt. Man kann sich sozusagen an so ein paar Punkten vorbeihangeln und wenn man die geklärt hat, dann öffnen sich halt Entscheidungsbäume in die eine oder andere Richtung und so kann man dann anhand von so ein paar Kernfragen sich Stück für Stück die Technikwelt erschließen.
Wobei man da auch noch anführen könnte, was in meinen Augen immer ganz großes Kino ist, wenn man eine Technologie oder vielleicht ein Gedankenexperiment anbringt als Autor, das so sich erstmal aus der Gegenwart nicht erschließt. Ich finde, das ist immer so die Königsklasse dessen, was man leisten kann, wenn man jetzt tatsächlich so einen Geistesblitz hat oder entweder tatsächlich intellektuell so begabt ist, dass man sagen kann, okay, ich erwarte jetzt für irgendein Jahr in der Zukunft tatsächlich einen technologischen Durchbruch, eine komplett neue Sparte der Technologie, die heute komplett undenkbar ist. Wir haben ja auch einen eingeschränkten Erkenntnishorizont von dem, was wir uns überhaupt ausdenken können. Und ich finde, das ist ganz, ganz großes Kino. Und das gab es in der Vergangenheit ja ein paar Mal. Ich meine, irgendjemand war der Erste, der damals von Hologramm geschrieben hat, zum Beispiel. Ich finde es super spannend.
Das ist ein spannender Punkt, ne? Wenn wir so Tech-Baum-mäßig vorgehen, dann bauen wir eine sehr klar umgrenzte Welt ab, die logisch nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, deine Aussage, Dominik, wenn ich dich da richtig verstehe, ist die, dass eine große andere Zugangsmöglichkeit eigentlich die ist, so ein bisschen eher zu gucken, was könnte disruptiv passieren, was könnte jenseits dieses nachvollziehbaren Step-by-Step-Prozesses.
Dieser große Entwicklungssprung, ja. Das große Unbekannte. Ich meine, wir sind jetzt da zum Beispiel im Bereich der sogenannten Singularität. Ich denke, das ist ein Begriff, dass man einfach sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt in unserer Geschichte wird nicht mehr vorhersehbar sein, wie schnell die technologische Entwicklung voranschreitet. Ich meine, aktuell wurde es mal von sehr, sehr klugen Menschen auf 2045 berechnet, dass die technologische Singularität eintreten könnte. Ob das jetzt zeigen wird, erleben wir hoffentlich noch. Aber das ist ein Punkt, ich bin ja Historiker, hatten wir bei der letzten Folge schon, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, wir haben immer wieder diese unglaublich spannenden Punkte, an denen die gesamte Evolution, die gesamte technologische Entwicklung wirklich einen kleinen Quantensprung hinlegt, dass man sagt, okay, wir haben natürlich ganz früher das Feuer, das Rad, dann mal aber auch solche Sachen, wo man vielleicht gar nicht erst dran denkt, ein mit Eis beschlagener Pflug für die Feldarbeit, was natürlich ganz andere Wachstumsmöglichkeiten von der Bevölkerung notwendig macht, dann irgendwann natürlich die Manufaktur, die Fließbandarbeit, der Verbrennungsmotor. Es ging ja gerade im letzten Jahrhundert mit einer unglaublichen Geschwindigkeit exponentiell nach oben. Und das ist eine Entwicklung, die setzt sich sofort, auch wenn es nicht mehr diese ganz großen Durchbrüche gibt für uns, zumindest in unserer Lebensrealität. Aber ich glaube, es wird noch was kommen. Es wird irgendwas geben, vielleicht eine absehbare Zukunft, vielleicht ein bisschen weiterhin, das wir uns so überhaupt nicht vorstellen können. Genauso wenig, wie es die 1850 irgendjemand vorstellen konnte, dass wir mal einen Verbrennungsmotor mit einem Auto haben. Und das ist super spannend. Und das sind dann diese Sachen, wo dann in der Science Fiction durchaus mal eine komplette Welt um so eine neue Technologie auch aufgebaut werden kann.
Ja, das ist ein guter Punkt. Was mich noch interessieren würde dazu, wir haben einen Punkt vergessen. Und zwar im Worldbuilding ist ja für mich einer der großen Stärken, also oder sagen wir mal das Lackmuspapier für eine gute Welt, ist, ob Dilemmata ziehen. Also zum Beispiel ist Mass Effect. Ich wusste durch das Spielen von Mass Effect, wer Salarianer und Kroganer sind. Ich wusste, okay, Salarianer, die sind voll die Scientists und die reden total schnell und sie sind eigentlich total nervig. Aber das liegt daran, dass die nicht so alt werden, schnelleren Stoffwechsel haben, schneller denken und deswegen läuft bei denen irgendwie alles schneller ab. Ja. Und ich wusste, Kroganer, die sind irgendwie super brutal, ein bisschen aggressiv und haben so eine totale, also eine Gesellschaft aufgebaut, die auf Dominanz und Hierarchie basiert.
Ja.
Und sind so ein bisschen der Counterpart von den Salarianern. Und das hat ja im ersten Teil noch gar keine so große Rolle gespielt anfangs. Da war das ja so, okay, cool, die haben verschiedene Alienrassen gebaut, die haben andere
Eigenschaften. Ja, du hörst ein paar Mal von der Genophage.
Genau, du hast von der Genophage. Und später stehst du dann vor diesem Dilemma, ob du die Kroganer auslöscht oder nicht. Weil du weißt, was sie den Salarianern angetan haben. Du weißt, dass die Salarianer sich irgendwie wehren wollten. Dann kommt dir die Genophage wieder in den Sinn. Und dann wirst du vor dieses Dilemma gestellt, wie du diesen Konflikt lösen sollst.
Ja.
Und ob du ihn überhaupt lösen kannst. Und das war so ein Moment, wo ich vor diesem Spiel saß und nicht wusste, was ich tun soll.
Ja.
Das ist wie so eine krasse Kindheitserinnerung, dass ich denke, ja krass, ich stand vor diesem Dilemma mit den Salarianern und den Kroganern und es ist mir echt schwer gefallen. Also ich dachte wirklich, ich entscheide über das Schicksal von echten Personen und das hat dieses Spiel geschafft, indem es langsam diese Welt aufgebaut hat und ich genau wusste, wo bewege ich mich in dieser Welt und was steht auf dem Spiel. Und das ist für mich großartiges Worldbuilding und auch einer der Gründe, warum Mass Effect somit die beste Science-Fiction-Lore hat.
Genau. Es kommt ja, um mal hier Spider-Man was, glaube ich, zu zitieren, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und was hier in dem Kontext jetzt auch, mir ist mir gerade in den Kopf gesprungen, ist Rick and Morty, ich glaube, das schaust du auch. Da gibt es ja auch die eine Frage von Rick, ja, was ist mit der Realität, in der Hitler Krebs geheilt hat? Und ich denke, gerade in der Science-Fiction sollte man vor solchen extremen Gegensätzen auch gar nicht zurückschrecken, die sich vereinen, dass man auch durchaus sagen kann, wir haben eine hyperfortschrittliche, topmoderne Gesellschaft, die aber auch auf extreme Armut und extrem Elend aufbaut, die auf Ausnutzung und Ausbeutung aufbaut, von den eigenen Menschen, von Alienvölkern, von ganzen Planeten. Und diese Extreme sind großes Kapital in der Geschichte, die wir erzählen. Und ich glaube, ohne diese Konflikte in diesen extrem weitergedachten Szenarien geht auch sehr wenig. Wir haben ja viele Konflikte, viele Grundkonflikte, viele Grundantagonismen sind in unserer heutigen Welt schon angelegt. Aber spannend ist immer zu sehen, wie kann sich das weiterentwickeln, in welche Richtung geht es und was stehen wir irgendwann gegenüber. Zum Beispiel, wir haben tatsächlich ein Heilmittel für Krebs oder für AIDS oder für Genkrankheiten, steht es der gesamten Menschheit zur Verfügung oder sagen wir, das Zeug ist super teuer, höchstwahrscheinlich, das geht jetzt bloß an die reichsten 5%. Oder wie machen wir das? Oder wir haben genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien. Gibt ja kleinere Sachen, dass aus verschiedenen Erdregionen die Menschen unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Machen wir uns überhaupt die Mühe zu sagen, wir haben hier ein Mittel, das zum Beispiel für Subsahara-Völker die Sachen heilt oder bloß für Kaukasier, wenn man jetzt tatsächlich mal dies extrem ansprechen möchte. Das sind ja alles Fragen in der Medizingenetik, die durchaus denkbar sind. Und das sind spannende Fragen auch für solche Szenarien. Eben letzten Endes, wie du gesagt hast, im Mass Effect mit der Genophage heilen wir die Kroganer und entfesseln damit einen möglichen zweiten galaxieweiten Krieg, der unzählige Milliarden Todesopfer gefordert hat. Oder lassen wir sie steril und riskieren ihr Aussterben.
Ja, das ist wahrscheinlich, also ich glaube, das ist wirklich ein guter Indikator, ob eine Welt gut aufgebaut und Tiefe hat, ob man bei solchen Dilemmata, bei solchen Situationen wirklich die Luft anhält und denkt, oh krass, alle Entscheidungen sind schwierig und ich weiß auf jeden Fall, dass die Auswirkungen wehtun werden. Dann ist es einem nämlich nicht egal.
Das ist wichtig. Es gibt kein Gut und Böse. Diese Auswirkungen, die wehtun, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy. In der Fantasy hast du ganz oft diesen Topos von dem Helden, der das Richtige tut, der vielleicht drunter leidet, der auch persönlich große Hürden überkommen muss, aber der letzten Endes das Richtige tut. In der Science-Fiction, gerade wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, du kannst ganz selten das Richtige machen. Und die Kunst oder die Frage, die wir uns immer stellen müssen als Autoren, was können wir dem Leser zumuten, was unsere Charaktere tun? Weil letzten Endes könntest du sogar ein Szenario aufbauen, in der dein Protagonist einen Völkermord begehen muss, um was ganz anderes zu retten, was für ihn persönlich viel wichtiger ist als dieser Völkermord. Also wie ich mal in Extremen gesprochen. Und die Frage ist, kannst du das dann worldbuilding-mäßig deinem Leser nur vermitteln?
Da gibt es wo du meinst, in der Science Fiction, mehr als in der Fantasy, da gibt es ein gutes Beispiel, muss ich wieder hart der Zeit erwähnen, gerade Zeit, aber vielleicht auch Game of Thrones, also die von alten Feuer, die so ein bisschen damit gebrochen haben.
Ja,
also
definitiv.
Beim Rand der Zeit war das Ding, dass Rand als wiedergeborener Drache so eine ambivalente Figur war, wo man mitgefiebert hat, weil er im Prinzip nichts richtig machen konnte, wenn er die Prophezeiung erfüllen will. Und da war es ja auch so, dass wir erstmal das ganze Land kennengelernt haben und später, als er bei den Isle ist und es zum Krieg kommt, ist es wieder ein absolutes Dilemma, weil wir kennen ja eigentlich die Völker, die von den Isle jetzt angegriffen werden und fiebern mit denen mit, aber wir fiebern ja auch mit den Isle mit, weil sie unter dem Kommando des Protagonisten stehen und wir schon verstehen, warum er das macht. Und das ist dann wieder großartig, weil wir genau wissen, was auf dem Spiel steht und für wen. Das ist nicht einfach nur eine gesichtslose Menge ist.
Genau.
Und ich denke, George Martins Erfolg war auch, dass er es geschafft hat, zu zeigen, okay, es gibt hier nicht einen Helden, der alles richtig gemacht und wir wissen, richtig gemacht hat und wir wissen alles, was er tut, ist richtig und das andere ist falsch, sondern es gibt nur noch Perspektiven.
Ja.
Und Perspektiven, wenn man, und das ist ja auch im Prinzip eine kleine Lebensweisheit, wenn man die Perspektive von anderen einnimmt, dann gibt es immer was man daran verstehen kann. Und natürlich zu schwächer oder stärker werdenden Gradienten, sage ich mal.
Ja.
Es wird schwieriger sein, sich in Massenmörder reinzuversetzen, das ist klar. Aber man kann, wenn man in jetzt normalen handelnden Figuren, die vielleicht bei Game of Thrones als jemand den Jamie Lannister, den ja alle gehasst haben von Anfang an, und später, als man aus seiner Perspektive Sachen gesehen hat, hat man gedacht, okay, ich verstehe jetzt zumindest, warum er das tut. Selbst wenn ich es nicht mehr gutheiße, aber trotzdem war das ein ganz anderes Reinfühlen in die Welt durch diesen Perspektivwechsel.
Ja, du hast es ja, oder ich muss anders anfangen. Was mir aufgefallen ist, meine Leser mögen die Charaktere am liebsten, die die meisten Fehler haben. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für das Storytelling und für das Worldbuilding, auf das wir immer Rücksicht nehmen müssen, dass die Charaktere, dass die ganze Welt einfach tatsächlich auch fehlerbelastet ist, weil sonst wirkt sie irgendwann nicht mehr glaubhaft. Und das ist auch eine Wechselwirkung zwischen Charakteren und der Welt. Man kann nur Fehler machen, wenn die Welt es hergibt. Und ich denke, ein gutes Gegenbeispiel kommt ja auch aus der Science Fiction, ist die sogenannte Mary Sue. Das war ja aus dieser Star Trek Fanfiction, die absolut perfekte Flottenakademie-Kadettin, die besser war in sowieso allem als Kirk, als Spock, als jeder. Und ich denke, das ist ein ganz großes Ziel, dass man solche Charaktere vermeidet, aber dass man auch eine Welt vermeidet, die solche Charaktere hervorbringt. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von zum Beispiel von diesem auserwählten Charakter. Das funktioniert manchmal. Bei Harry Potter war es zum Beispiel sehr nett. Ich fand es jetzt nicht die beste Entscheidung aller Zeiten, aber es hat in diese Welt gepasst. Ich fand es zum Beispiel auch bei Dune, beim Wüstenplaneten, mit Port Atreides unheimlich spannend, dass er im Prinzip diese Bene Gesserit als Mann ist, jetzt fällt mir der Ausdruck nicht ein, Kadarach, dass aber auch dies im Prinzip ein Stück weit auch damit spielt, mit diesem auserwählten Charakter, dass du eine ganze Welt aufbaust, die im Prinzip darauf ausgelegt ist, aber eigentlich dann einen Protagonisten hat, der eigentlich das gar nicht sein soll, weil er eben ein Mann ist und keine Frau.
Da sind wir ja so ein bisschen auch an dem Punkt, der in den Podcast-Folgen immer mal wieder rauskommt, warum gibt es so wenige durchgehende Utopien? Ne? Eine Welt, die eine reine Utopie ist, hat wenig Raum für solche Spannungen oder Fehler oder dergleichen. Damit sind wir ja im Grunde genommen dann auch bei dieser Säule von Politik und Gesellschaft, ne? Dass irgendwie, höre ich jetzt so raus aus der Argumentation, wir einen Rahmen brauchen, der Potenzial für Spannungen und Konflikte gibt.
Ja.
Egal wie gut die Technik ist oder dergleichen, das muss da irgendwie mit eingebaut sein. Und es muss nachvollziehbar sein für die Leserinnen und Leser.
Und es muss halt, also Konflikte sind ja Brot und Butter für jede Story, das ist ja allen klar, aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das von der übergeordneten Ebene der Story bis hinunter ins kleinste Detail geht. Also, wenn ich jetzt an das letzte Schlachtschiff denke, die Reihe, da habe ich ja die noblen Flottenoffiziere, die wirklich, wirklich gut sind und versuchen, das Beste zu geben. Und ich hatte diese kleine Crew von der Quantum Bitch, die im Prinzip Schmuggler waren und allesamt Drecksäcke. Ich habe beim Schreiben schon gedacht, das kannst du nicht machen. Die haben nur geflucht, die haben sich die ganze Zeit gestritten und die haben alles immer nur gemacht, was für sie am besten ist. Und ich hatte auch Szenen, wo die Zivilisten hätten helfen können, haben sie aber nicht gemacht, weil sie ihre Haut hätten retten wollten. Und in ganz vielen Rezensionen steht, das waren die Lieblingscharaktere, von denen doch bitte mehr. Und da habe ich dann auch überlegt, dachte, hä, eigentlich waren die ja unsympathisch,
ja.
Aber da war halt ständig Konflikt auf dem Schiff. Also man wusste, die halten irgendwie zusammen, aber die sind jetzt nicht so die Liebesgemeinschaft an Bord. Und die hatten halt mit jedem Dialog einen Konflikt und da kam im Prinzip gar keine Ruhe rein. Das war ein einziger Dauerkonflikt und ich denke, es liegt an dieser Spannung, die wir automatisch immer in jedem Konflikt sehen. Auch wenn es ständige zwischenmenschliche Konflikte sind, die wir eigentlich im Realleben gar nicht haben wollen.
Aber die du hast, die gerade deswegen so nachvollziehbar sind, das macht sie vielleicht gerade sympathisch, dass du diesen Konflikt hast, dass du selbst sagst, okay, ich komme jetzt heim, ich habe nur Arschlöcher um mich rum im Büro und ich lese hier was, ich kann mich einfach damit identifizieren.
Ja, das wird es wahrscheinlich sein, ja.
Was ich jetzt auch noch ganz sagen würde, Philipp hast ja gerade eben erwähnt, die Utopie. Die Utopie geht ja auf Hobbes zurück damals, auf den Schriftsteller mit seiner Utopia. Was aber auch, wenn man das Buch liest, auch schnell rauskommt, es ist ja eigentlich gar keine Utopie. Und die Utopie ist ja eigentlich auch ein bisschen ein verhexter Begriff, weil man auch schnell feststellt, es wird ja auch langweilig. Und auch in der Utopie gibt es ja auch Konflikte und viele Dinge, die so nicht gehen. Und ich glaube, diese Konflikte machen das überhaupt erst lebendig. Die Utopie, du hast gesagt, man liest es selten. Natürlich liest man es selten. Es passiert ja nichts, es kann nichts passieren. Wir sind jetzt hier im Prinzip auch in der Kommunismustheorie, dass Karl Marx sich hinstellt und sagt, ja, wenn der Kommunismus gewonnen hat, ist die Geschichte aus, weil es passiert nichts mehr und alles ist gut. Was ja auch stinklangweilig ist. Wieso leben wir, wenn nichts passiert, wenn es keine Konflikte gibt? Ist denn alles sinnlos, wenn im Prinzip dann dich morgens aus dem Bett schälst, hockst dich auf die Couch, brauchst nicht arbeiten, kriegst im Prinzip das beste Essen serviert und das machst du jeden Tag. Das ist ja dann stinklangweilig.
Keine Frage. Ist ja auch ein spannender Punkt. Ich glaube, von den Science-Fiction-Welten, die mir so einfallen, ist die am meisten mit utopischen Inhalten beladen ist, Star Trek, würde ich sagen.
Ich weiß nicht. Ja, wo die schwarze Frau Telefondienst macht.
Oh, der war gut, ja.
Aber, also, ich weiß nicht, würdet ihr das anders sehen, dass Star Trek nicht die Welt ist, die die meisten utopischen Inhalte hat?
Schwierige Frage. Unheimlich schwierig.
Gibt so wenig.
Also zumindest so die Punkte, die Dominik gerade angesprochen hat, ne? Ich setze mich auf mein Sofa und habe mein Essen und so weiter. Die Frage von Energie, Medizin, Versorgung mit allem Lebensnotwendigen und so ist ja im Grunde genommen in der Star Trek-Welt gegessen. Ne? Es ist erledigt.
Aber deswegen kommst du oft in den Szenen mit anderen Problemen, mit teilweise auch sehr konstruierten Problemen. Du brauchst den Konflikt. Und wenn du diesen Konflikt nicht mehr hast, musst du einen anderen. Es muss immer den Konflikt
geben. Das ist ja gerade mein Punkt, ne?
Ja.
Dass selbst die Welt, die am meisten utopische Inhalte hat, nicht ohne auskommt, weil es sonst halt keine Geschichte gibt, die man erzählen kann. Und selbst Star Trek mit all seinen auch ideologischen Utopien gerät immer wieder in für uns nachvollziehbare Konflikte, die dann spannend zu erzählen sind. Ne?
Ja, wobei ich auch bei Star Trek
ein. Ich kenne einen Film, der, das ist jetzt nicht Science Fiction, aber es fällt mir gerade ein, der keinen einzigen Konflikt hat, beziehungsweise sie ein paar Konflikte hatten, die immer gut ausgehen und man weiß es die ganze Zeit, das ist Blindside. Kennt ihr den?
Nee.
Mit Sandra Bullock. Müsst ihr euch mal angucken, das ist wirklich erstaunlich. Das ist ein Film, in dem immer alles gut geht. Und der funktioniert tatsächlich. Der ist spannend und berührend gleichzeitig und es geht einfach nie was schief.
Und diesen Film möchte ich schon.
Müsst ihr euch mal anschauen, ja. Der hat, glaube ich, sogar ein paar Oscars gewonnen. Ich recht erinnere. Aber, also gerade in der Science Fiction fallen mir auch echt keine Utopien ein. Also Star Trek ist auch keine. Also das hat ein paar utopische Elemente.
Ich habe es ja auch nicht Utopie genannt, deswegen habe ich ja gesagt, das, was ich kenne mit den meisten
utopischen Elementen. Ne? Das wird ja oft als Utopie bezeichnet. Also hinlänglich ist es aber im Prinzip auch nicht. Und ich glaube, das, wie Dominik gesagt, das widerspricht eigentlich der menschlichen Natur.
Ja.
Deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch nicht.
Da stellt sich mir jetzt aber eine Frage. Joshua, du hattest vorhin stimmt nicht, so vor einer halben Stunde oder so, gesagt, dass es schwierig ist, in Science-Fiction-Welten was wirklich Neues zu erzählen, weil die Leinwand, auf der wir malen, im Grunde genommen überall schon Farbe hat. Ist die Utopie etwas, das bisher relativ wenig Farbe abbekommen hat? Ist das unsere Terra Incognita, unser vielleicht noch weißer Teil der Leinwand, auf dem wir noch was malen können, ohne dass da schon Farbe ist?
Nee, also ich glaube, die Utopie, wenn man das jetzt als eigene weiße Leinwand sehen, ist nicht bemalbar. Also vielleicht ist da eine abwesende Nanobeschichtung drauf oder so. Ich glaube, dass, also jeder Weltenbau ist ja immer dem Storytelling unterworfen. Also ist ja ein Werkzeug des Storytelling. Und ich glaube, dass Storytelling nur innerhalb des menschlichen Erlebens stattfinden kann, mit dem Leser sich identifizieren können. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, rein utopisch eine spannende Unterhaltung zu kreieren.
Kann ich da anschließen?
Ja, genau, wie siehst du das, Dominik?
Joshua hat es ja im Prinzip schon gesagt, du kannst da nicht so arg viel machen, weil die Utopie sagt ja, per Definition, es ist alles gut. Du brauchst auch da wieder, damit du überhaupt was erzählen kannst, brauchst du einen Konflikt. Irgendwas muss ins Ungleichgewicht geraten, das unseren Protagonist wieder ins Gleichgewicht bringen will. Sonst hast du überhaupt keine Geschichte, sonst passiert nichts. Weil die Utopie, wenn alles gut ist, du musst nichts ändern. Da hast du Stillstand. Aber ich glaube, die Utopie lässt sich eigentlich am besten über das Gegenteil erzählen, die Dystopie. Dass du wirklich eine Welt erschaffst, in der ganz, ganz viel schief geht, in der ganz, ganz viel im Argen liegt. Und wir hatten ja vorhin kurz in unserem Vorgeplänkel vor der eigentlichen Aufnahme schon mal drüber geredet, die Warhammer 40k-Welt, die ja wirklich
die Utopie, so wie sie im Buche steht.
Ja, so krass in jeder Hinsicht negativ überzeichnet ist, wo selbst das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, nicht schrecklich genug ist, um die Schrecken und Furchtbarkeiten dieser zukünftigen Welt zu beschreiben. Und ich finde, das ist eigentlich mal ganz spannend, weil wir wissen, okay, wenn wir die Utopie haben, haben wir nichts zu erzählen. Aber wenn wir die Dystopie haben, wenn wir so ein ganz, ganz cremiges, dunkles, finsteres Zukunftsszenario haben, da haben wir unglaublich viel zu erzählen. Und es ist eine ganz spannende Gegenüberstellung, wenn du einfach mal von der Seite rangehst.
Endlich haben wir Warhammer 40k.
Endlich haben wir Warhammer.
Jetzt löst sich in mir ein Knoten.
Ja, wir kommen immer wieder zu Warhammer zurück in diesem Podcast.
Stimmt.
Ja, das muss mit den Hosts und den Gästen zusammenhängen. Ja, das Einzige, was ich mich gerade gefragt habe, ob vielleicht eine utopische Welt als Grundlage möglich wäre, in die ein Protagonist oder eine Protagonistin geworfen wird, die nicht aus diesem Utopischen kommt und sozusagen die den Konflikt in sich hat, damit sich auf Utopie einzulassen und in Utopie zu leben.
Aber dann ist sie der Störfaktor und sie ist das, was entfernt werden muss. Wenn der Protagonist der Störfaktor ist, muss er entfernt werden, um es gleich wiederherzustellen. Alles andere wird bedeuten, er stürzt die Dystopie, macht sie kaputt, weil er erkennt, dass alle anderen in zum Beispiel in einer Traumwelt, in einer Illusion gefangen sind, womit wir dann aber wieder in der Dystopie wären. Dann wären wir zum Beispiel bei Matrix.
Ja, es gibt, jetzt fällt mir gerade ein, das Beispiel, das Philipp genannt hat, gibt es mit Avatar. Wir haben ja, durch die Navi, hießen sie, glaube ich, Navi, war ja im Prinzip das perfekte Volk, die im Einklang mit der Natur leben, die mit den Geistern ihrer Verstorbenen sprechen können und sind mit Iowa verbunden und mit allen Tieren und alles ist heiter Sonnenschein und sind glücklich organisiert, hierarchisch organisiert übrigens, was ich ganz spannend fand an dieser Utopie. Und dann kommt ja der Sunny hieß er, glaube ich.
Sunny, ja.
Der Mensch.
Ja, der Marine, der Mensch da rein und der ist ja am Anfang auch keine Ahnung, ich weiß noch diese Szene, wie er diese Pflanzen klatscht, die dann irgendwie anfangen zu leuchten und so. Und du merkst, okay, der ist halt einfach ein Arsch, weil er findet cool, dass sie leuchten und dann haut er halt auf alle Sachen drauf und die Navi ist total schockiert davon. Und später sind dann die Soldaten, diese rücksichtslosen, von dem kapitalistischen Unternehmer angetriebenen Soldaten, sind im Prinzip ein Spiegelbild von ihm, nur ohne dass er Kontakt zu denen hatte. Und so ist er ja, er ist dann ja auch irgendwie Spion für die und bringt dieses böse Element dann immer tiefer in diese Kultur. Also klar, die wären wahrscheinlich auch gekommen, wenn nicht, weil die Ressourcen haben wollten, aber die haben ja so quasi ihren Fuß in die Tür gesetzt. Und das war dann so der Makel, der da reingekommen ist. Und das war im Prinzip genau die Situation, die du beschrieben hast. Also wir
Aber
haben
es funktioniert nur über Gut und Böse. Du hast die Utopie. Und dann, der Gegensatz ist, muss Böses sein. Und das finde ich dann wieder ein bisschen schwach. Wenn du im Prinzip sagst, ja, ich habe jetzt hier gleich genuin schlechte Elemente als Antriebsmotivation, die wollen Kapital machen, die wollen die Ressourcen, die wollen das hier ausbeuten. Du hast direkt diese Gut-Böse. Das funktioniert für eine Geschichte, das kann gut funktionieren, das funktioniert immer wieder. Aber ich persönlich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn ich nicht einen wirklich gut ausgearbeiteten, nachvollziehbaren Antagonisten habe. Ich spreche jetzt hier auch explizit nicht von Bösewicht.
Ja, es ist natürlich Avatar, war ja so auch so ein Beispiel, wo es wirklich komplett schwarz-weiß war. Ne? Das
Genau,
war ja
komplett
die
schwarz-weiß.
Holzhammer-Message für alle, also die ein Einjähriger verstehen kann.
Ja.
Klar, also ich fand den Film wunderbar, aber immer mit dem Wissen, okay, ich kriege halt Pocahontas
Das ist Popcorn-Kino.
in Schwarz-Weiß, absolut Popcorn-Kino zur Perfektion gebracht. Aber das ist genau, was du sagst. Da ist keinerlei Anknüpfungspunkt zu den eigentlich zu irgendwem, wenn man so will. Weil es halt in das Schwarz-Weiß, also wirklich
Was auch
klar
ganz
Schwarz-Weiß vorgestellt.
witzig ist, da können wir eigentlich kurz die Brücke schlagen. Star Wars. Du hast auch eigentlich ganz klar vom Film her verteilt, du hast das böse Imperium und du hast die guten Rebellen. Aber trotzdem kenne ich ganz, ganz viele Leute, die eigentlich sagen, das Imperium ist besser. Die auch sagen, okay, die Sturmtruppen sind viel cooler. Da erzähle ich mich auch selber dazu. Ich finde, das Imperium sieht klasse aus. Sie sehen wirklich, wirklich sehr schneidig aus, alle. Und ich finde es ganz witzig, es wird ja auch mit den neueren Serien von Star Wars, sorry, mit Andor zum Beispiel, wird es ja auch aufgegriffen, einfach auch, dass das Imperium auch bloß Menschen sind. Und es gibt ja auch, gerade wenn man sich in diese Innenforen der Diskussion einlässt, ganz viele Leute, die eigentlich sagen, ja, eigentlich die Rebellen sind ja blöd. Wir haben doch hier, wir haben Frieden, wir haben Ordnung, und die Rebellen bringen jetzt erstmal Chaos ins ganze System. Und das ist eigentlich auch da mal als Gegenüberstellung spannend zu sehen, dass es auch eigentlich mit einem klar definierten Feindbild in einem Film auch komplett anders ankommen kann bei den Fans.
Absolut, ja. Es wird auch mehr Empire-Merchandise verkauft, übrigens.
Ja, das
Mit
stimmt.
Abstand mehr.
Come to the dark side, we have cookies.
Ja. Ja, da war früher auch die Message noch eindeutiger, fällt mir gerade ein, weil in den alten Star Wars-Filmen waren alle, die beim Imperium gearbeitet haben, Menschen. Und das hat ja diesen Nazi-Charakter im
Ja,
Prinzip
Weltraum-Nazis.
den
Die
Weltraum-Nazis, genau.
ganzen Waffenkorps, das waren ja auch im Prinzip alles Weltraumversionen von Nazi-Waffen. Das war das Weltraum-MG42, das war die Weltraum-Luger.
Ja, das hat man auch gut erkannt, eigentlich. Und jetzt in den neuen Interpretationen ist das total aufgeweicht, was eigentlich schade ist, weil das wurde ja gemacht, um progressiver zu sein und zu sagen, okay, beim Imperium können auch Außerirdische
Ja, aber es
arbeiten,
sind
was
außerirdische
aber total
Rassisten.
die Message untergraben hat.
Nein, es sind außerirdische Rassisten.
Tja, darfst du nicht sagen, laut.
Ja. Gibt auch in der Geschichte genug Beispiele, wo Leute ihr eigenes Volk verraten haben.
Absolut, absolut. Da war das, also die Message ist ja, soll ja im Prinzip die gleiche sein. Nur das, wie es dargestellt wurde, ist dann im Prinzip anders gemacht. Aber da war es auch eine ganz, ganz klare Aufteilung, die dann später super wirkungsvoll gebrochen wurde, weil man gesehen hat, dass Darth Vader eigentlich eine super tragische Figur ist.
Ja.
Und das ist wieder ein Zeichen für gutes Worldbuilding. Wir haben gedacht, okay, das ist total schwarz-weiß. Aber sogar der schlimmste Bösewicht hat eine Geschichte, die im Prinzip tragisch ist, wo wir uns irgendwie reinfühlen können. Und so hat das Ende des dritten Teils, also Rückkehr der Jedi-Ritter, dann auch total eingeschlagen.
Ja. Und du hast ja
Super
da im Prinzip diesen wirklich Kopfschuss mit der Offenbarung, ja, Darth Vader, das ist erstmal der Vater von Skywalker. Aber ich denke, alle, die den Film zum ersten Mal sehen, saßen auch vor der Szene, und dachten sie, ja, Himmel, Herrgott, was ist jetzt los?
Jetzt haben wir gespoilert für alle, die es noch nicht gesehen haben.
Jetzt habe ich gesehen, aber wir müssen nicht mehr zur Hälfte, muss zurückgelassen werden. Aber im Prinzip, du trägst das Herz des Bösen dieses Films, trägst du, wie ich hier mit Anlauf, vollkommen unerwartet, mitten in die Verbindung zum einzigen Protagonisten, zum Retter des Universums. Da trägst du es rein. Du stellst eine Verbindung her, du lässt im Prinzip die Grenzen von Schwarz und Weiß verschwimmen. Es wird ja auch dann explizit damit gespielt, dass du gefangen genommen wird auf Endor. Und wo man auch zeitweise sicherlich nicht sich sicher ist als Zuschauer, geht er sich doch zur dunklen Seite und ergibt sich dem Imperator.
Guter Punkt. Ja, absolut.
Und das zeigt gutes Worldbuilding, weil in einem guten Worldbuilding kann man eben auch mit dem Leser spielen, kann ihn auch ein bisschen an der Nase herumführen, ohne dass es unglaubwürdig ist, weil der Charakter, der Protagonist, hat genug Gründe, genug nachvollziehbare Gründe, um tatsächlich auch mal die andere Seite auszuprobieren und sich zu überlegen, ist das, was ich eigentlich mache, überhaupt das Richtige oder hat nicht irgendjemand anders eine bessere Lösung anzubieten? Wenn du eine Welt nur schwarz-weiß aufbaust und sagst genuin, ich habe ja meine Bösewicht, ich habe nicht, dann ist es schwierig. Aber wenn du im Prinzip auch diese persönliche, charakterliche, wie sagt man da, Ambivalenz nimmst, diese Zweifel vielleicht auch an dem Pfad, den man eigentlich zu glauben geht. Und man hat eine Welt, die das möglich macht, ist unheimlich viel möglich.
Oh, jetzt fällt mir noch ein gutes Beispiel ein. Space Above and Beyond oder Space 2063.
Ja.
Auf Deutsch. Ja. Auch Mega Worldbuilding, wo sie es auch geschafft haben, dass die Chicks im Prinzip als die Bösen dargestellt werden, aber in den Folgen dazwischen man immer gesehen hat, okay, die haben halt auch nur Squads wie die, denen wir folgen, die im Prinzip ihre Arbeit machen, nämlich den Kampf gegen die Menschen. Und später kommt dann raus, dass die Menschen den Konflikt angefangen haben, weil sie auf einem der Brutmonde von denen, ich glaube, da eine Kolonie aufbauen wollen oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Und man wusste, okay, wir haben damit eigentlich angefangen. Also das ist, glaube ich, auch echt gute Science-Fiction-Worldbuilding, wenn man als Leser oder Zuschauer in eine Situation geführt wird, wo man seine eigenen Überzeugungen im Laufe des Buches nochmal widerlegt bekommt, beziehungsweise hinterfragen muss. Das ist dann wirklich großartig.
Das, ja, aber da haben wir jetzt ja sozusagen gleich auch schon verschiedene Beispiele für gefunden, dass das sowohl gehen kann, indem ich mit einer gleich relativ komplexen Welt starte, die verschiedene Fronten in verschiedenen Schattierungen sichtbar macht, Beispiel Hamilton. Oder aber ich kann auch mit einer Welt sehr klassisch mit Gut und Böse starten, sogar richtig überzeichnet, wie bei Star Wars, und bringe dann sozusagen den Twist rein, der deutlich macht, so deutlich ist die Grenze gar nicht. Ne?
Ja.
Das war jetzt sehr viel deutlich in einem Satz, das macht es etwas undeutlicher, aber ich hoffe, alle konnten verstehen.
Es war deutlich genug für unsere Zuhörer.
in meinem Kopf blinkte gerade das der aus Papyrus Autor, dieser Rahmen, wenn man Wiederholungsfehler macht, auf. Und da dachte ich, okay, das ist auch deutlich.
Uns allen bekannt.
Genau.
Der böse Rahmen.
Ja, für mich ist das sehr hilfreich, aber ja, denke ich immer, der böse Schreiber hier. Ja, cool. Jetzt bei den Säulen würde ich gerne nochmal gucken. Wir haben über Technik gesprochen, wir haben über Politik und Gesellschaft gesprochen. Welche Säulen brauchen wir noch? Was ist mit Religion oder Philosophie, also so Grundhaltung der Wesenheiten, die es da so gibt? Ich wollte gerade sagen Menschen, aber es kann ja mehr sein als Menschen. Wie viel Raum braucht das?
Genug, aber nicht zu viel, würde ich tatsächlich sagen. Du kannst es natürlich als tragendes Motiv in den Konflikt einbauen, Religion. Ein religiöser Konflikt, ein moralischer Konflikt ist immer gut vermittelbar, ist nachvollziehbar, gibt auch erzähltechnisch sehr viel her, auch für die Welt natürlich. Religion kann ganze Nationen, kann ganze Völker im Prinzip hinter sich versammeln und zu einem Zweck und einem Ziel zusammenführen. Ich persönlich finde es aber immer ein bisschen schwierig, wenn es nicht der treibende Motivator ist, sondern im Hintergrund läuft und trotzdem zu viel Raum hat. Wenn man im Prinzip weiß, okay, mein eigentlicher Konflikt ist was ganz anderes, aber ich kriege hier alle zwei Seiten was um die Ohren geschlagen, dass meine Alien-Begleiter zu ihrem Gott beten oder irgendwelche Ausruf tätigen. Es kann schwierig sein. Was, oder auch mit der Philosophie, die du erwähnt hast. Wenn wir auch wieder auf Star Trek zurückgehen, die oberste Direktive, wie du ja wirklich im Prinzip mit einer Häufigkeit um die Ohren geschlagen kriegst, teilweise in der Serie, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, wo es hingeht. Und wo du dir auch als Zuschauer fragst, okay, wir haben hier die oberste Direktive, aber sie wird ja auch ständig gebrochen. Es ist jetzt auch nicht dieses große Leitmedium. Und es kann sehr, sehr schnell ein Hindernis sein, wenn du dich zu sehr auf solche Ideen versteifst. Also ich persönlich würde es jetzt niemals tun, zu sagen, ich habe jetzt hier die eine große intellektuelle Idee, sei es Religion, sei es eine Direktive oder sonst was, hinter der sich ganze Völker versammeln, weil du dann eine Konsequenz durchziehen musst in diesem Buch. Das eigentlich, die in meinen Augen auch ein Stück weit lebensfeindlich ist, weil du dann ganz viele Dinge eigentlich nicht mehr nachvollziehbar machen kannst. Du hast dann, wenn du das aber willst, dass es funktioniert, brauchst du Charaktere, die sich dem im Prinzip blind und stumm hinterherwerfen.
Für mich ist in Science Fiction, also Religion in Science Fiction immer so ein bisschen wie Sexszenen in Büchern, die in 99% schlecht finde, also entweder peinlich oder geschmacklos,
ja.
Und 1%, wo sie wirklich gut gemacht sind. Und so ist das auch. Also ich finde es immer ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich eine Zukunftsvision habe, die ja meistens in den meisten Science-Fiction-Medien sehr technisch-wissenschaftlich ist, dann wirkt es immer wie so ein Artefakt, wenn dann so Religionsgeplauder dazwischen kommt. Wo ich denke, okay, daran beteiligte Personen, für mich unglaubwürdig, dass die sich in religiösen Debatten ergehen. Und es gibt Ausnahmen. Also ich fand natürlich bei Hyperion großartig, mit dem Pax, der Konflikt, das war wirklich gut gemacht. Und ich fand auch bei Hamilton die Adamisten gut, wo klar wurde, dass sie im Prinzip Religion auch so ein bisschen mit benutzen, um diese monarchistische Herrschaftsform zu stützen. Da hatten wir wirklich einen Grund. Also da war das ein Story-Vehikel im Prinzip, wo man dann auch wusste, also zumindest irgendwann, das lief immer so mit, wusste man, warum das so einen Raum einnimmt. Und das ist ganz, ganz wichtig, aber in meinen Augen auch echt die Königsdisziplin, das so gut hinzubekommen. Und dann damit menschliche und gesellschaftliche Konflikte darzustellen, was ja ein großer Teil der Science-Fiction sein kann.
Wie auch beim Wüstenplanet. Der Quidazadarach.
Ja.
Das zentrale Element der ganzen Reihe ist, dass du da diesen Mahdi-Gedanken, der wirklich aus der irdischen Geschichte, aus dem schiitischen Glauben entlehnt ist, einbaust, diese ganze Erlöser-Figuren-Idee, wenn du es drumherum aufbaust. Das ist eigentlich das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Wenn du das als zentrales Element hast, funktioniert sehr gut, alles andere geht eher schief.
Ich finde es eine super wichtige Säule. Ich würde sie extra nicht nur Religion, sondern auch irgendwie so Philosophie oder Moralsystem oder so nennen. Ich glaube, das ist doch das, bleiben wir bei Hamilton zum Beispiel, oder Hyperion. Eindeutig, da kann man so, also es bringt so viel Glaubwürdigkeit und Farbe und Tiefe in eine Geschichte, wenn ich weiß, okay, meine Protagonisten haben eine gewisse Weltanschauung, eine gewisse Grundphilosophie, nach der sie leben, denken, handeln. Und ich finde, das ist eine tolle Quelle für Spannung und Spannungen.
Für Menschen. Ne? Für Menschen. Man muss dann tatsächlich die Unterscheidung treffen, können wir von anderen Völkern, von anderen Spezies tatsächlich annehmen, dass sie was Ähnliches kennen. Und ich fände es jetzt unheimlich schwierig, wenn du sagst, oder angenommen, man baut jetzt eine Science-Fiction-Geschichte auf, fängt von mir aus mit einer menschlichen Crew, von einem Raumschiff an, wir haben das FTL, die sind ja unterwegs und treffen jetzt auf eine Alien-Spezies, die es überhaupt nicht kennt, die keinen religiösen Vorstellungshorizont besitzt, die vielleicht auch keine Moral besitzt, wie wir sie definieren würden, auch keine ethischen Richtlinien oder irgendwas, dann bist du, auch wenn die eigentlich von mir aus nette Kerle sind, wärst du per Definition am Punkt, wo die Feinde werden. Weil mit jemandem, der unseren Horizont in dieser Hinsicht nicht teilt, der sagt, Vertrag interessiert mich doch nicht oder Menschenrechte oder ein einzelnes Leben, dann bist du definitiv wieder beim Punkt, wo das die Feinde werden. Ohne Diskussion.
Ja, aber genau das, also sehe ich zu 100% genauso und stützt, finde ich, meinen Punkt sehr, dass das total Sinn macht, sich darüber im Worldbuilding viel Gedanken zu machen. Das wäre ja eine Überlegung zu sagen, ne? Ich finde es spannend, mal zu gucken, da kommen Aliens, die haben einfach gar nicht so ein Glaubens- und Wertesystem, wie wir es haben, so, ne?
Ja. Ja, die Aliens aus Alien beispielsweise. Ich denke, das ist das Alien schlechthin. Das ist komplett anders zu allem, was wir uns vorstellen können. Es ist unheimlich intelligent, es ist aber grausam, vollkommen Verachtung für Leben. Wir sind bloß eine Ressource im Prinzip zur Fortpflanzung für das Viech. Da bist du da. Da bist du ganz schnell an einem Punkt, wo das dann die große Bedrohung wird.
Eigentlich ist das Xenomorph ja noch nicht mal grausam. Es ist ja im Prinzip nur natürlich.
Nach unserer Vorstellung.
Genau, es macht ja nichts anderes als im Tierreich.
Genau.
Ja.
Also genau, deswegen ist es aber auch so beängstigend.
Ja. Da muss ich an diese Szene denken, wo die ein Exemplar, oder war es sogar die Königin, wo dieses Zerfleischen damit die Säure ein Loch im Boden macht und sie entkommen können.
Ja.
Ja.
Das ist eine Szene, die bei mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Und da musste ich an die Gottesanbeterin denken, die ja das Männchen frisst, nachdem es begattet wurde. Was ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, total krass ist. Aber im Grunde nur ein evolutionärer Überlebensmechanismus. Weil die halt danach super viel fressen muss, damit die Nachkommen zur Welt bringen kann. Und das wirkt für uns sehr grausam, aber im Prinzip ist es natürlich. Und wir sagen ja auch immer, dass Natur geschützt werden muss und dass alles gut ist. Aber kann auch uns halt nach unserem Verständnis total grausam wirken.
Und genau da können wir jetzt eigentlich wieder den Bogen schließen zu vorhin, als ich gesagt habe, dass mit Star Trek, mit dieser gemeinsamen Schöpfungsgeschichte, mit dieser gemeinsamen Abstammung von humanoiden Lebensformen, wenn du dann den gleichen grundsätzlich, natürlich sehr, sehr divergent, aber wenn du grundsätzlich ein ähnlich aufgebautes Gehirn hast, das ähnlich denkt, das Feld die ähnlichen Vorstellungen entwickeln kann, dann kannst du sehr viel nachvollziehbaren Konflikt reinbauen. Dann kannst du sehr viele unterschiedliche Glaubensansichten, sehr viele unterschiedliche Ethiken und alles Mögliche reinbauen und bist eben nicht gleich in diesem völlig Fremden, was eigentlich fast zwangsläufig feindlich sein muss für uns.
Ja, guter Punkt.
Haben wir fürs Worldbuilding noch eine Säule vergessen?
Cool.
Wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal so mit einem.
Wenn wir fertig sind, schreiben wir uns. Wir haben hier noch was gehabt, das uns eingefallen ist.
Ja, könnte ich machen.
Ja, das ausgedehnte Schweigen kannst du ja nachher rausschneiden.
Ach ja.
Wir nicht so hilflos.
Ja, wir bleiben
aus. Das ist nur ein Zeichen, dass wir schon alles besprochen haben.
Wobei, eine Sache hätte ich tatsächlich. Joshua und ich haben ja Invasion geschrieben, kommt jetzt in 2 Wochen raus. Und wir haben da auch einen ganz wichtigen Punkt drin, und das ist die Interpretation. Das ist nämlich die Kommunikation selbst. Wie kommunizieren wir? Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Wie wird in Zukunft kommuniziert, wie wird zwischen Lebensformen kommuniziert, die vielleicht auch vollkommen unterschiedliche Formen der Kommunikation kennen? Wie interpretieren wir das? Wie interpretieren wir das Verhalten und die Absichten von einer anderen Lebensform, vielleicht auch von anderen Menschen, die einfach so lange von uns entfernt sind, dass sie kulturell sich so weit anders entwickelt haben, dass sie mit unseren konventionellen Kommunikationsformen nicht mehr für uns zu verstehen sind? Wie wir es ja auch jetzt auf der Erde schon kennen, dass es, ich meine, in Afrika ist es, wo es Völker gibt, wenn du die Zunge rausstreckst, was glaube ich, eine fürchterliche Beleidigung ist. Ist eine Drohung sogar. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt. Wie kommunizieren wir? Wie interpretieren wir?
Kommunikation, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt.
Ist zumindest.
Und ja, wie kommunizieren wir, wenn wir nicht kommunizieren können? Das wäre auch eine Grundidee bei Invasion. Was ist denn am zumindest Anfang, wenn wir auf Aliens stoßen und die kommunizieren einfach gar nicht? Dann scheint es ja so ein menschliches Bedürfnis zu sein, das dann selbst zu übernehmen.
Es und muss eines der anderen.
Aber Ratzlawick hat gesagt, man kann nicht kommunizieren.
Genau. Und deswegen füllt man die Räume und macht dabei dann Interpretationsfehler.
Genau.
Das kann ja ein spannendes Trope sein für Science Fiction.
Für sich schon. Unheimlich spannend, ja. Oder auch vielleicht sogar die Frage, wenn man in die Richtung geht, wenn die Kommunikation so gigantische Strecken überbrücken muss, dass sie überhaupt mit dem Faktor Zeit erstmal noch verbunden wird. Wenn wir sagen, wir haben jetzt wirklich mal extrem gesprochen, eine Kolonie, die sich unzählige Lichtjahre von der Erde entfernt, die aber trotzdem noch mit der Erde in Verbindung steht, die eine Nachricht abschickt, wo wir genau wissen, sie wird die Erde erst in 50 oder 70 Jahren erreichen. Was für eine Bedeutung besitzt es überhaupt noch? Wie müssen wir kommunizieren, dass diese Nachricht nicht vollkommen sinnbefreit ist?
Das ist ja eine spannende Frage, die sich uns vielleicht ja sogar in real irgendwann mal stellt, wenn wir über sowas nachdenken wie Menschen, die den Mars kolonisieren wollen,
ja,
und 20 Minuten Verzögerung in der Kommunikation ist, welche, also fängt ja schon so an bei Sachen, welche Uhrzeit gilt denn dann eigentlich? Also, wie einigt man sich auf eine Uhrzeit und solche Sachen? Und wie kommuniziert man mit so einer Verzögerung, ist schon spannend. Mehrere Lichtjahre ist natürlich, macht es dann noch spannender. Naja, okay, also ich nehme Kommunikation in unsere Säule noch mit auf, was ja ganz spannend ist, weil das im Grunde genommen eine Säule ist, die einen festen Bezug hat, sowohl zur Säule Technik als auch zu der Gesellschaft, als auch wahrscheinlich ein bisschen zu der, also so Philosophie, Grundhaltung, Moral. Kommunikation ist ja unser einziges Mittel im Schreiben. Also wir kommunizieren ja,
ja,
über Worte. Insofern ist das auch spannend zu gucken, wie kommunizieren unsere Protagonistinnen und Protagonisten in verschiedenen Szenarien. Ne?
Ja.
Ja, und wichtiger
zum Thema,
schön, dass dir noch eingefallen
Kommunikation. Mir fällt noch eine Möglichkeit, einen Warhammer zu erwähnen.
Hau raus.
Ja. Wir haben ja den Gott Imperator, der nicht tot ist, aber nicht mehr spricht.
Und
durch das ganze Lore zieht sich der Gott Imperator. Also der spricht im Prinzip die ganze Zeit indirekt. Und jede Story ist davon durchdrungen, obwohl er eigentlich gar nichts sagt. Aber der im Prinzip gar nicht kommuniziert in dem Ganzen, nimmt die größte, also die wichtigste kommunikative Rolle in dem Ganzen ein. Das finde ich auch, haben sie wirklich cool gemacht, dass sie im Prinzip ein, in Anführungsstrichen, totes Element haben, das zu jedem einzelnen Soldaten spricht, ohne dass er was sagt.
Genau, du hast den buchstäblich leibhaftigen Gott, der genauso interpretiert wird wie ein nicht leibhaftiger Gott. Während gleichzeitig im Prinzip diese ganze immense Bürokratiemaschinerie im Hintergrund läuft und unzählige Milliarden von Welten kontrolliert. Alles unter dieser einen Ägide, der Gott-Imperator auf dem goldenen Thron Terras.
Ja. Der Imperator beschützt.
Ja, Imperator beschützt.
Das ist eigentlich das beste Schlusswort. Jetzt traue ich mich gar nichts anderes zu sagen.
Das kannst du nicht toppen, es geht nicht. Der Imperator beschützt.
Ja, okay. Eigentlich ist das das Schlusswort für die immer noch ausstehende Warhammer-Folge, aber wir lassen es da mal stehen für heute, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja, dann sage ich euch erst nochmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Auch vielen, vielen Dank unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und bis zum nächsten Tricorder. Ciao, ciao.
Das war eine weitere Episode von Tricorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter tricorder.de. Schön, dass du dabei warst, und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.